Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Antisemitische Übergriffe nehmen in den USA seit einigen Jahren deutlich zu. In Pittsburgh wurden 2018 11 Menschen getötet, in New Jersey Anfang Dezember 3 Personen. In New York wurden kurz vor dem Jahreswechsel 5 Menschen im Haus eines Rabbiners mit einer Machete verletzt. Dieser Anschlag geschah in dem Vorort Muncie, wo immer mehr strenggläubige Juden hinziehen. Viele gehören zu den Satmarer Juden, die jeden Kontakt zur Außenwelt meiden. Die Schriftstellerin Deborah Feldmann entstammt dieser Gemeinde. Unsere Kollegin Sabine Adler hat sie getroffen.
Ausgerechnet in der Stadt, die niemals schläft, scheint mancherorts die Zeit stehen geblieben zu sein. Im Stadtteil Williamsburg zum Beispiel, wo die Satmarer Juden leben. Und auch in Muncie, in dem Vorort von New York, wohin die Strenggläubigen auswichen, als ihnen Williamsburg zu eng wurde. Die Satmarer, eine Gruppe chassidischer, ultraorthodoxer Juden, stemmen sich gegen jede Assimilierung. Diejenigen, die dem Holocaust entkommen waren, überwanden einmal für die Auswanderung ihre tiefe Abneigung gegen Veränderungen. Sie verließen das rumänisch-ungarische Grenzgebiet und gingen in die USA, wo sie abermals abgeschottet eine Parallelwelt errichteten. Auf mindestens 300.000 wird ihre Zahl in New York geschätzt. Es können weitaus mehr sein, denn die Geburtenrate ist extrem hoch, wie Deborah Feldmann aus eigenem Erleben weiß. Ich treffe die junge Schriftstellerin in Berlin in einem Café. Die 33-Jährige stammt aus der Satmarer Gemeinde in Williamsburg.
Man heiratet ja sehr früh, ich war 17, als ich heiratete. Man darf keine Verhütungsmethoden einsetzen. Das heißt, man kriegt dann sozusagen, bis man nicht mehr fruchtbar ist, jedes Jahr oder jede 2 Jahre ein Kind. Das heißt, es gibt Familien zwischen 10, 20 Kinder. Und da die Gemeinden woanders auch an ihre Grenzen gestoßen sind, war Muncie wirklich der Ort, wo die Leute dachten, hier gibt es eine Menge Platz, hier können wir riesige Gebäude bauen und alle irgendwie hier unterbringen. Und dann haben sie mittlerweile das Gesicht dieser Gegend vollkommen umgewandelt.
Männer in langen schwarzen Mänteln und mit Schläfenlocken bestimmen immer mehr das Straßenbild von Muncie, wo an Hanukkah der Attentäter die Gäste eines Rabbis mit einer Machete angriff. Der Überfall wurde als sogenanntes Hassdelikt eingestuft.
Wenn jemand angegriffen wird, weil er Jude ist, nicht weil er etwas persönlich gemacht hat, ja, ist es tatsächlich ein Hate Crime und kann und soll als solcher verfolgt werden.
Die New York Times berichtete, dass 2019 die Hälfte der rund 400 Hassdelikte in der Metropole antisemitisch war. Angriffe gegen Juden seien keineswegs ausschließlich religiös motiviert, glaubt Deborah Feldmann.
Der wachsende Antisemitismus richtet sich eher gegen die Juden, die in den Verschwörungen eine Rolle spielen. Das sind oft Juden, die sehr integriert sind, an denen man nicht erkennen kann, dass sie Juden sind. Aber diese religiöse Gemeinden, die sehr arm und zurückgezogen leben, die haben eher ein Problem auf der lokalen Ebene, dass sie sich nicht gut mit ihren Nachbarn verstehen, was ja häufig der Fall ist bei Minderheiten, die ganz andere Lebensstile führen als Mainstream.
Unklar ist, ob der Attentäter von Muncie Verbindungen zu afroamerikanischen, islamistischen oder christlich-fundamentalistischen Gruppierungen hat. Deborah Feldmann musste schon in ihrer Kindheit Gewalt zwischen Schwarzen und Juden bei den sogenannten Riots in Williamsburg mit ansehen. Die hatten noch andere Ursachen.
Es sind Minderheiten, die gegeneinander ausgespielt werden, die um Ressourcen kämpfen. Und das bedeutet, ja, da kommt der Feind von oben, aber untereinander hat man auch wenig Platz und wenig Ressourcen.
Auch in dem New Yorker Vorort Muncie sind die Spannungen aus ganz weltlichen Gründen entstanden, erinnert sich Deborah Feldmann, die als 23-Jährige aus der streng gläubigen jüdischen Community floh. Zwischen den üblichen Einfamilienhäusern in Muncie hatten streng religiöse Juden mehrgeschossige Wohnhäuser bauen lassen und damit den Unmut der anderen Nachbarn auf sich gezogen. Den hat auch sie als jung verheiratete Mutter mit Kind dort zu spüren bekommen.
Ja, Nachbarn, die dann vorbeigefahren sind, haben aus dem Fenster gespuckt und irgendwas geschrien. Dann habe ich mich bei der Polizei gemeldet. Hat die Polizei natürlich nicht gemacht, weil die Polizei uns auch hassten, weil die ja in unserer Gegend wohnten und auch darunter gelitten haben. Das war alles, wie man sich so vorstellen kann.
Ihren Ausstieg aus der streng geregelten und ärmlichen Enge beschrieb die damals 23-Jährige in ihrem Bestseller Unorthodox. Es folgte das Buch Überbitten, in dem sie ihre Suche nach einem neuen Platz im Leben schilderte, der 2014 schließlich Deutschland wurde. Sie ließ sich für chassidische Frauen undenkbar scheiden. Im Moment arbeitet sie an einem neuen Roman, am liebsten im Café. Ihr 14-jähriger Sohn besuchte genau an Chanukka in New York seinen Vater. Als geschiedener Mann passt der nicht mehr in die ultraorthodoxe Gemeinde, auch er verließ sie. Mittlerweile verstehen sich die beiden als Eltern gut, waren sich einig, gegen den Willen der Gemeinde ihren Sohn impfen zu lassen, als in einigen jüdischen Vierteln Anfang 2019 eine Masernepidemie ausbrach. Auch, dass der Sohn in einer weltlichen Schule lernen soll, war klar. Außerhalb, nicht in der Gemeinde.
Das hätte bedeutet, dass er von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags Tora studiert hätte, auf Hebräisch. Ja? Und sonst nichts. Und das mit dem öffentlichen Geld. Die chassidische Gemeinde schickt nicht die Kinder in die öffentlichen Schulen. Trotzdem kriegen sie aber Geld für ihre Privatschulen. Und zwar geht fast das ganze Geld dahin. Und dann finden die Nachbarn, dass plötzlich die Schulen, wo ihre Kinder hingehen, kein Geld mehr bekommen.
Nicht-jüdische Schulen blieben in den Vierteln unterfinanziert zurück, hätten zu wenige Lehrer. Ein krasses Beispiel, wie die Bevorzugung der einen Minderheit andere benachteiligt. Die Politik stelle sich taub, wolle die Rabbiner nicht verprellen, weil die ihnen die Wählerstimmen der ganzen Gemeinde sicherten. Auf der Strecke bleiben die Kinder, sagt Deborah Feldman. Sie gehört zu den wenigen, die sowohl diese streng abgeschottete jüdische Welt mitten in New York als auch das Leben außerhalb kennt.
Ich habe zum Beispiel entweder eine Perücke getragen oder eine Art Tuch. Und ich hatte dann immer so lange Röcke und dicke Strumpfhose. Und wir haben keinen Austausch mit den Nachbarn gesucht. Und das fällt in solchen Orten sehr auf. Das sind so wie Dörfer, da hält man zusammen. Aber trotzdem hat man mich beigebracht in der Gemeinde. Und alle Nichtjuden sind Antisemiten, mit dieser Wahrheit, sozusagen mit diesem Floskel bin ich aufgewachsen. Und deshalb mussten wir uns um ihre Bedürfnisse und ihre Interessen gar nicht kümmern.
Aufrufe von jüdischen Organisationen, sich gegen den zunehmenden Antisemitismus jetzt erst recht zu erkennen zu geben, bringen sie, die mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, in Rage.
Das ist eine komische Frage, die immer nur sozusagen an die Juden gerichtet ist. Versteckst du dich oder lässt du dich erkennen? Es gibt nichts dazwischen. Was soll ich machen? Wie einen gelben Stern. Wir sollten uns identifizieren mit einem gelben Stern. Ich kann keinen Davidstern um den Hals tragen, weil Davidstern ist für mich nur das, was auf der israelischen Fahne ist. Ich bin aber keine Israelin. Wenn ich jetzt keinen Hashtag auf mich selber klebe, dann habe ich mich versteckt. Ich verstecke mich null.